Weihnachten steht über diesem Gottesdienst und alle Jahre wieder. Fragen wir uns gemeinsam nach der Bedeutung der Weihnachtsbotschaft für uns, für unser Leben, für diese Welt. Und das ist gut so. Denn unser Glaube lebt davon, dass wir uns immer wieder an das erinnern und erinnern lassen, was wir schon oft gehört haben, was wir vielleicht schon sehr gut wissen, aber der Glaube lebt von dem Erinnertwerden. Alle Jahre wieder Weihnachten. Und ich habe euch dieses Jahr ein Bild mitgebracht von der Marion Bernhardt, einer Künstlerin aus Deutschland, die mich ein bisschen durch dieses Jahr begleitet. Die bei den Urania-Vorträgen dabei sind, bekommen immer neue Bilder auch von ihr geboten durch dieses Thema der Tugenden. Wir werden rund um Ostern eine Ausstellung haben mit ihr, auch hier in Meran. Und dieses Bild hat sie mir vor 2 Wochen geschickt, hat mir erlaubt, das auch zu verwenden hier in Meran. Und das möchte ich einfach heute Morgen mitnehmen, auch in diese Botschaft, die ich euch vorbereitet habe. Und man sieht im Dunkel, im Hintergrund zunächst einmal dunkel. Es ist eine explosive Stimmung. Umstürze könnte man darin erkennen. Und es erinnert mich zumindest an die allererste Beschreibung, die wir in der Bibel finden von dem, was war, bevor die Welt erschaffen wurde. Über allem lag Dunkelheit, Finsternis, ein großer Schatten, Chaos, das hebräische Wort ist das Tohu Wabohu. Es war alles chaotisch, dunkel. Erinnert mich aber auch ein bisschen an den Zustand der erschaffenen Welt, dann, nachdem, so wie die Bibel uns berichtet, der Mensch sich, die Schöpfung sich gelöst hat von ihrem Schöpfer und wo dann die Macht des Bösen und der Dunkelheit, die Kraft des Todes auch sich ausgebreitet hat in dieser Welt. Das alles sehe ich so im Hintergrund dieses Bildes. Irgendwie, ihr Lieben, auch ein Bild unserer Welt, in der wir leben, im Großen wie im Kleinen. Eine Welt, über der ein großer Schatten liegt. Und manchmal ist es mehr als ein Schatten. Manchmal tut sich das abgrundtief große Böse, dunkle Böse auf. Manchmal greift die Macht des Todes und des Bösen so unglaublich real hinein. Wir können da reden von den furchtbaren großen Krisen, in denen wir uns befinden. Kaum war Corona vorbei, fing der Ukraine-Krieg an und dann dieses furchtbare Massaker am 7. Oktober in Israel und der darauffolgende Krieg jetzt. Wir könnten von diesen großen Krisen reden. Übrigens, die Welt war vorher nie besser. Sie wird nur durch solche Dinge mehr sichtbar in dem, wie es wirklich um sie steht. Aber wir brauchen heute Morgen nicht die großen Weltprobleme bewegen. Wir dürfen ganz persönlich denken. Denke an das, was vielleicht im letzten Jahr dein Leben auf den Kopf gestellt hat. Wo vielleicht eine Diagnose da war, die bei dir alles neu hat sehen lassen. Die vielleicht der Angst Raum geben möchte. Da ist vieles vielleicht an Krisen, die wir selbst erleben. Das sehe ich so im Hintergrund dieses Bildes. Da dürfen wir uns wieder erkennen. Aber aus diesem Hintergrund, da begegnet uns ein großes, starkes Licht. Aus einer ganz klaren Mitte, aus einer definierten Mitte. Das Bild feiert die Geburt dieses jüdischen Erlösers. Es ist eine Krippe in einem Davidsstern. Und ja, mit diesem Christkind kommt ein neuer Anfang. Da kommt neues Licht, neue Hoffnung in diese Welt. Wie damals schon bei der Erschaffung der Erde, als Gott aus dem Chaos Kosmos machte und dazu erstmal das Licht anschaltete. Das Erste, was Gott tat, war, dass er Licht machte. Ja, mit Jesus kommt Gott zur Welt und schenkt ganz neues Licht, einen ganz neuen Anfang, eine ganz neue Qualität von Leben. Das feiern wir zu Weihnachten. Und dann sehen wir in diesem Bild Bewegung. Ja, es ist ein bewegtes Bild, als ob man Lichtwellen erkennt. Das Licht zieht Kreise. Es ist voll Bewegung, es bringt in Bewegung. Ja, Weihnachten verbinden wir natürlich mit Licht. Und wir genießen es jedes Jahr aus guten Gründen. Ob das der Adventskranz ist oder der Christbaum, die Licht, die wunderschöne Deko, so schön wie in Meran, haben wir es nirgendwo anders. Es ist einfach ein Traum. Und Weihnachten ohne Licht, was wäre das? Gar keine Frage, die Weihnachtsbotschaft verbindet sich mit Licht. Aber in diesen Wellen, in dieser Bewegung des Bildes, da sehe ich auch andere Wellen. Denn eigentlich fing nicht alles mit Licht an damals. Die Wissenschaft sagt uns ja übrigens, dass die Welt, der Kosmos aus Bewegung besteht. Ja, die ganzen Teilchen sind eigentlich kleine Bewegungen, Schwingung. Der ganze Kosmos ist Schwingung. Und die ersten Schwingungen, die diesen Kosmos ins Leben gerufen haben, waren übrigens nicht Lichtschwingungen, Lichtwellen, sondern Klangwellen. Denn die Bibel sagt uns, bevor Gott das Licht anmachte, sprach er. Das Reden Gottes, das man hören kann, schafft Licht, damit wir sehen können. Alles beginnt also mit Klangwellen, und das sehe ich auch in diesem Bild. Klang also vor Licht. Bevor wir sehen können, müssen wir lernen zu hören. Und ich habe das in diesem Jahr hier und da schon mal auch eingebracht, dass mich jemand erinnert hat an die Bedeutung von Person. Wenn Gott uns Menschen schafft und wir Personen sind und werden, dieses Wort aus dem Lateinischen bedeutet eigentlich personare, zum Klingen geschaffen. Eine Person ist eigentlich gedacht als Resonanzkörper. Person sein, Mensch sein, bedeutet Klang zu empfangen und Klang weiterzugeben. Personare, ich bin dazu geschaffen zu klingen und als Resonanzkörper das Reden Gottes aufzunehmen und auch das Licht Gottes aufzunehmen und weiterzugeben. Und das sehen wir auch in der Weihnachtsgeschichte. Und das möchte ich mich euch heute Morgen so ein bisschen anschauen, denn mit dem Kommen Gottes durch Christus in diese Welt, da erleben wir ein ganz neues Schwingen, eine ganz neue Bewegung, eine neue Chance, dieser Resonanzkörper zu werden. Und alles fängt tatsächlich damit an, dass wir den Klang der Stimme Gottes hören. Evangelium, gute Nachricht, beginnt damit, dass Gott redet. Und wir könnten die vier Evangelisten der Reihe nach mal starten lassen. Das sind die Berichterstatter über das, was mit Jesus passiert. Matthäus beginnt in den ersten Sätzen, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Gottes, des Sohnes Abrahams. Dies ist das Buch. Und übrigens, in der Zeit damals wurden Bücher nie leise gelesen. Man hat nie leise gelesen. Man hat immer laut gelesen, hörbar. Das Wort, die Geschichte von Jesus wurde immer laut gelesen und erzählt. Das war in der Kultur so. Deshalb ist das etwas, was wir hören, diese Geschichte von Jesus Christus. Markus fängt mit seinem Evangelium so an. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht im Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Das heißt, durch die Propheten hatte Gott schon gesprochen und sein Reden hat auch das, was hier mit Jesus passiert, vorbereitet. Und du kriegst Jesus nicht ohne die Sprache Gottes, die Ansprache Gottes durch die Propheten. Lukas 1, spannend. Lukas, der Arzt, schreibt, da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Lukas, dieser Wissenschaftler, sagt, ich habe ganz genau hingehorcht und mir ist wichtig, dass wir alle wissen, das, was wir da bei Jesus oder mit Jesus glauben, hat guten Grund. Das ist solide, das dürfen wir wirklich glauben. Eine Botschaft, die wir hören und der wir vertrauen dürfen. Und Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war nicht das Licht, das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist das, was Johannes über Weihnachten zu sagen hat. Das Reden Gottes wird Person in Jesus Christus. Deshalb dieser Titel, den wir über diesen Gottesdienst gestellt haben, hört, hört. Hört, hört. Wir sollten hellhörig sein für diese Weihnachtsbotschaft, was uns Gott mit dem zu sagen hat. Und die Frage ist, wie begegnet uns denn Gottes Reden? Beziehungsweise, was hören wir, wenn wir diese Weihnachtsgeschichten hellhörig und laut lesen? Wenn wir natürlich ganz nah rangehen an das Zentrum von allem, dann kommen wir an die Krippe, dann kommen wir in diesen Stall und irgendwann hören wir auch dann das Geschrei des neugeborenen Babys, dieses typische Wimmern, das gehört auch bei Jesus dazu. Man hört dann vielleicht irgendwann auch das Hufgescharre und das Schnauben und Kauen von Ochs und Esel drumherum. Aber ihr Lieben, das ist nicht das Wesentliche. Was sagt uns denn diese Krippe und diese Botschaft? Wir wollen viel früher anfangen. Ich möchte mit euch chronologisch hinhören und möchte mit euch vier Personen oder eine Personengruppe auch unter denen in den Fokus nehmen und schauen oder mit euch entdecken, dass sie alle dieselbe Stimme und dieselbe Botschaft empfangen haben. Die haben gut hingehört und die Frage ist, was haben sie gehört? Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer. Maria, die Mutter Jesu. Josef, der Mann der Maria und man könnte sagen Pflegevater sozusagen von Jesus. Und dann die Hirten auf dem Felde. Spannend ist in meiner Beobachtung, ich habe mir die Geschichten nochmal bewusst gegönnt, war, dass sie alle demselben Engel des Herrn begegnen. Er bekommt auch dann den Namen oder uns wird gesagt, wie er heißt. Gabriel. Der Erzengel Gabriel erscheint allen diesen vier Personen oder vier Personengruppen und sie alle hören aus seinem Mund dieselbe Botschaft. Gabriel sagt jedes Mal, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, wir haben es hier mit einem Vierklang der Ermutigung zu tun, einem Vierklang des Friedens, ein Vierklang des Trostes und den möchten wir uns gönnen und möchten bewusst hinhören da heute Morgen. Und wir fangen an beim Zacharias. Chronologisch der Erste, dem wir begegnen in Lukas Kapitel 1. Und wenn wir Zacharias begegnen, dann führt er uns zunächst an einen sehr bedeutungsvollen Ort, der noch dazu sehr still war. Er führt uns in den Tempel, in das Innerste des Tempels in Jerusalem, dort war er als Priester tätig. Und da, wo wir den Zacharias treffen, im Allerheiligsten oder im Heiligtum des Tempels, ihr Lieben, da war es still. Es war still. Im Tempel hast du den Lärm von außen nicht mehr gehört. Das Treiben im großen Tempelbezirk war still. Im Tempel war Ruhe. Ein friedevoller Ort. Deshalb zieht es uns ja oft auch so in die Kirchen hinein, wo der Lärm des Alltags einfach mal weggesperrt wird, wo ich einfach in der Stille bin und wo ich die Gegenwart Gottes in einer vielleicht ganz besonderen Art und Weise empfinde. In so eine Situation führt uns Zacharias und er sagt mir damit vielleicht auch, Stille ist die Voraussetzung dafür, dass ich wirklich hören kann, dass alles um mich herum und auch in mir mal zur Ruhe kommt, damit ich überhaupt hören kann, was Gott sagt. Aber dann machen wir mit Zacharias eine unfassbare Entdeckung, eine sehr wichtige Entdeckung über das Hören. Wir lernen nämlich vom Zacharias, dass bevor wir selber hören, wir bereits gehört wurden. Das Hören fängt nicht mit meinem Hören an, es fängt damit an, dass ich weiß, ich werde gehört und zwar von höchster Stelle. Der Name Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Gott denkt an uns. Zacharias, Gott hört uns. Und dann diese erste Botschaft des Engels an diesen Zacharias in diesem stillen Tempelraum. Zacharias, fürchte dich nicht. Deine Gebete sind erhört. Deine Gebete sind erhört. Ihr Lieben, bevor wir hören, gilt es zu verstehen, dass wir gehört werden. Dass Gott uns hört und ernst nimmt. Und er erinnert sich an das, was er uns verheißen hat. Er vergisst nicht, was er uns zugesagt hat. Das ist Gott. Ihr Lieben, Zacharias verkörpert eigentlich die Sehnsucht. Zacharias verkörpert die menschliche Sehnsucht, die Sehnsucht einer wartenden Menschheit. Und er und seine Frau, die haben ihr Leben lang gewartet. Die haben gewartet auf den verheißenen Messias, wie alle Juden zu ihrer Zeit. Sie hofften auf Befreiung von den Römern, denn sie lebten als Unterdrückte. Und sie beteten schon lange für ihr eigenes Kind. Und hier nun die Zusage des Engels Gabriel. Deine Gebete wurden erhört. Deine Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Johannes den Täufer. Und mit meiner Erfüllung für diese Gebete ist es nicht nur eine Erfüllung eures Kinderwunsches, lieber Zacharias, denn mit dieser Sohn wird den vorbereiten, der kommen wird, um die große Sehnsucht dieser Welt zu stillen. Diesen Jesus, diesen Messias vorbereiten. Also dieser Zacharias verkörpert die Sehnsucht und erlebt, wie Gott ihm zusagt, dass er diese Sehnsucht hört und erfüllt. Das ist wunderbar. Und dann hat er gerade so eine tolle Botschaft bekommen und dann kann er es kaum glauben. Zacharias, der sagt, ich glaub's nicht. Die Zweifel gehen mit ihm durch und er sagt, Engel, bei allem Guten, also das kann ich dir nicht abnehmen. Und daraufhin wird dann dem Zacharias etwas verordnet, und zwar das Schweigen. Der Engel sagt, Zacharias, weil du jetzt gerade nicht glauben konntest, wirst du eine Weile, bis dein Sohn geboren wird, nicht reden können. Dir wird das Schweigen verordnet. Und als ob uns Gott damit sagt, das ist eine Zeichenhandlung. Wer die Botschaft von Weihnachten wirklich hören möchte, wer das Reden Gottes wirklich empfangen möchte, muss lernen, selber zu schweigen, seine eigenen Zweifel zum Schweigen zu bringen. Einfach mal in der Stille sich der Realität stellen. Spannend. Also verordnetes Schweigen beim Zacharias. Gut, das war ja erst der Anfang. Kurz danach geht's gleich weiter in Lukas 1 mit einer sehr vertrauten Geschichte mit der Maria. Und da hören wir auch denselben Engel mit derselben Botschaft. Maria, fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Nun, warum hört sie dieses Wort, fürchte dich nicht? Weil sie natürlich, wie der Zacharias auch, vor der Präsenz so eines Erzengels erst einmal erschüttert ist und völlig Angst hat. Ist ja auch logisch. Würde mir genauso gehen. Stell dir vor, der Engel, der Himmel öffnet sich, der Engel kommt dir persönlich entgegen und natürlich haben wir Angst. Und natürlich muss er sie erst einmal beruhigen, so wie auch den Zacharias. Er spricht ihr erstmal diesen Frieden zu. Aber da ist mehr. Ich habe mich gefragt, Maria, was war bei dir vielleicht das, was dich auch ganz tief drinnen beunruhigt hat, was dir den Frieden gestohlen hat? Die Maria gehörte zu denen, die Großes von Gott erwarteten, so wie der Zacharias auch, die diese Sehnsucht geteilt haben, diese Hoffnung auf diesen König, der kommen würde. Sie lebte auch sehr fromm, sie lebte ganz bewusst auch gewissenhaft nach den Geboten Gottes, aber sie sieht sich offenbar selbst überhaupt nicht als geeignet oder als würdig, bei dem, was Gott tun würde, eine zentrale Rolle zu spielen. Sie traut Gott viel zu, aber sie traut ihm nicht zu, das in ihrem Leben zu tun. Sie sieht sich dazu gar nicht würdig. Und damit hat sie vielleicht dasselbe Problem wie viele von uns. Wir wollen zwar groß von Gott denken, aber wir denken oft über uns selbst so klein und über das, was Gott in unserem Leben tun kann. Wir trauen Gott nicht zu, auch mit uns Großes zu tun. Es ist ja unser Problem, wir denken entweder zu groß von uns oder zu klein. Ich behaupte aber, dass die meisten, auch die, die sich gern groß aufspielen, eigentlich viel zu klein von sich denken. Man muss sich dann irgendwie aufblasen. Wir denken oft viel zu klein, weil wir nicht mit einem großen Gott in unserem kleinen Leben rechnen. Und ich glaube, das könnte eins der Probleme gewesen sein von der Maria. Deshalb diese Botschaft: Maria, fürchte dich nicht. Du bist begnadet. Du bist erwählt. Denn gerade die, die das nie für sich selbst erwartet haben, will Gott überraschen, will Gott beschämen, will Gott gebrauchen. Traue Gott Großes zu, auch in deinem kleinen Leben. Und dann kommen wir mit der Maria zu ihrem noch Verlobten, zum Josef. Und das ist dann zu finden im Matthäus 1. Es sind ja nur diese beiden Evangelisten, die uns die Weihnachtsgeschichte erzählen, Matthäus und Lukas. Und in Matthäus 1, da begegnen wir dem Josef jetzt, wo er gerade dabei war, sich still heimlich aus dem Staub zu machen. Das haben Männer oft so an sich irgendwie, habe ich das Gefühl. Die verziehen sich gern, wenn es heiß wird, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen. Dieser Josef, der will sich still heimlich aus dem Staub machen. Denn es passieren Dinge, die ihn schlichtweg überfordern. Die ihn aus der Bahn werfen. Seine Verlobte ist schwanger. Und eins weiß er, nicht von ihm. Das wusste er. Aber andere Erklärungen für das wusste er nicht, außer dass sie ihm sehr wahrscheinlich untreu gewesen war. Nun, was sehr für diesen Mann spricht, ist, dass er ihr keinen öffentlichen Prozess macht. Das hätte er tun dürfen. Das hätte er tun dürfen nach jüdischem Recht. Er möchte sich still aus der Szene verabschieden, heimlich gehen, weil er damit eigentlich sich selbst den schwarzen Peter zuschieben würde in der Meinung der Öffentlichkeit. Dann wäre Maria entlastet und man würde sagen, der Josef war es, aber er hat sich verzogen. Der will sich dem nicht stellen. Eigentlich ein Akt der Rücksicht. Ein ganz feiner Mann, dieser Josef, der hier um das Ansehen seiner Verlobten eigentlich besorgt ist. Das macht ihm wirklich Sorge, ihr Lieben. Das beunruhigt dieses Männerherz. Und er will einfach gehen. Und er hat nicht mit dem Engel gerechnet, der in seinem Fall in einem Traum kommt und ihm begegnet. Da ist er wieder, derselbe Engel mit derselben Botschaft, als ob wir es nicht oft genug hören können. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann erklärt der Engel ihm das Ganze und sagt, das Baby ist von Gott. Mach dir keine unnötigen Gedanken. Nimm Maria als deine Frau und verlass sie nicht. Sei Teil von dem, was Gott im Leben der Maria tun will. Bleibe Teil von dem, was Gott auf wunderbare Weise vorhat zu tun. Unser Josef, der steht für Menschen, die schlichtweg überfordert sind durch das, was Gott tut, die Gottes Wirken vielleicht oft auch nicht erkennen, sondern oft eher missverstehen. Warum ist das so? Weil Gottes Wirken einfach alles sprengt. Das ist ja so bei Gott. Wenn Gott wirkt und Wunder tut, dann sind das Dinge, die wir nicht erklären können. Das haben übrigens Wunder so an sich. Wunder können wir nicht erklären. Die übersteigen unsere Dimensionen. Aber es hat jemand gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Wunder gehören zum Leben dazu und du kriegst auch diesen Gott nicht ohne Wunder. Aber das kann uns durchaus irritieren, weil es uns an unsere Grenzen führt, an die Grenzen unserer Logik, unserer menschlichen Erklärbarkeit und da hinein in diese vielleicht mentale, intellektuelle Unruhe, sagt Gott, Shalom, alles entspannt, Ruhe. Fürchte dich nicht. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, der uns mit Josef begegnet. Denn der Engel sagt ihm, Josef, du wirst dann diese Maria aufnehmen, ihr werdet das Kind gemeinsam bekommen und dann steht dir zu, dieses Kind zu benennen. Und du sollst ihm einen Namen geben, das ist nicht irgendeiner. Nenne ihn Jesus, Jeschua, übersetzt Gott rettet. Und die Erklärung dann in Matthäus 1, 21, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Friede. Friede bedeutet offenbar auch ein richtiger Umgang mit der Sünde, mit der Schuld. Das heißt, Frieden bedeutet, dieser Jesus bringt Vergebung. Und die brauche ich für mich selbst? Oh ja. Und die brauche ich auch für dich. Wir brauchen Vergebung für eigene Sünden und für Sünde anderer Menschen in unserem Leben. Und wie oft raubt uns Vergebungslosigkeit den Frieden? Und das schenkt Jesus. Und das sagt er hier dem Josef. Mit diesem Jesus kommt Vergebung, kommt Errettung von Schuld und damit ein Friede, den die Welt bisher so nicht kennt. Und Sünde ist die Kraft des Bösen, die in dieser Welt wirkt. Ja, und das wirkt auf viele Weisen. Spannend ist ja, dass der Josef bei der Maria eine Sünde vermutete, die gar nicht da war. Dass sie ihm untreu war. Aber hier meint Gott eigentlich Sünden, von denen wir oft nicht vermuten, dass sie da sind. Weil wir unsere Sünde so ungern anschauen. Das ist eine Realität, auf die uns Weihnachten hinweist. Wir kommen auch um das nicht herum, dass die Finsternis dieser Welt sich letztendlich auch unserer Sünde zuzuschreiben hat. Das Herz des Problems in dieser Welt ist das Problem der Herzen. Das Herz des Problems in dieser Welt ist das Problem der Herzen. Und deshalb brauchen wir eine Lösung für das Problem unserer Herzen. Und deshalb ist das Ganze eine Einladung zur Vergebung. Ist das nicht wunderbar? Es gibt Vergebung. Und damit kommen wir zum vierten Ton dieses Vierklangs des Friedens und der Ermutigung aus dem Munde des göttlichen Engels. Und damit landen wir bei den Hirten in Lukas 2. Und die Hirten finden wir irgendwo außerhalb Bethlehems. Wir finden sie des Nachts auf den Feldern beim Hüten der Schafe. Und sie sind das, was wir heute billige Arbeitskräfte nennen würden. Das hat keiner freiwillig getan, nachts in der Kälte draußen zu bleiben, die Schafe zu hüten. Das waren billige Arbeitskräfte. Das war das einfache Volk. Das waren die am Rande der Gesellschaft, deren Wort nicht einmal vor Gericht damals galt. So wenig galten sie. Und diesen Ausgestoßenen, diesen so einfachen, heruntergekommenen Menschen der Gesellschaft, da öffnet sich ausgerechnet der Himmel. Und die hören jetzt nicht nur die Stimme des Engels, die kriegen noch viel mehr obendrauf. Da öffnet sich der ganze Himmel und sie hören einen Engelchor, der ihnen eine Weihnachtskantate singt. Wunderbar. Ja, und das, was sie da hören, beginnt mit den Worten, fürchtet euch nicht, und mündet bei Frieden auf Erden. Wir lesen uns das mal. Das war diese Botschaft, diese XXL-Botschaft der Engel da nochmal ganz bewusst auch hören. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist die ganze Version dessen, was diese Hirten da hören, und das finde ich gewaltig. Und hier meint die Botschaft des Friedens, liebe Hirten, versteht, dass Gott euch anders sieht und behandelt als die Welt. Vor der Welt seid ihr klein und gering, ausgestoßen, billige Arbeitskräfte, die Vergessenen. Vor Gott seid ihr ganz anders. Gott würdigt euch auf eine Weise, die ihr in dieser Welt nicht findet. Eure Würde, liebe Hirten, liegt nicht an dem, wie die Welt euch sieht, sondern an dem, wie Gott euch sieht. Das macht euch zur Person, das macht euch zu einem Klangkörper, dass ihr von Gott her empfangt, wer ihr seid, nicht was die Welt über euch sagt und denkt. Eine wunderbare Botschaft des Friedens, vielleicht auch für manche von uns. wenn wir uns so oft vernachlässigt empfinden, übersehen, fühlen, vergessen wissen, dass Gott uns sagt, du bist nicht das, was andere über dich sagen oder denken. Du bist nicht einmal das, was du selber über dich empfindest. Du bist das, was Gott über dich weiß. Das macht dich aus. Wunderschön. Und dieser Vierklang jetzt hier, den wir angeschaut haben, von Zacharias über Maria, Josef bis zu den Hirten hier, der kommt jetzt mit den Hirten zu einem großen Finale. Und der nimmt nochmal richtig Fahrt auf hier im Lukas 2, denn es bleibt nicht bei dem Frieden. Denn zu dem Frieden mischt sich noch was anderes. Da haben wir gelesen von der großen Freude. Da, wo wir diese Botschaft hören, diesen Frieden ernst nehmen und zulassen, da kommt Freude auf. Da kommt Freude auf, große Freude wird angekündigt. Und dann lesen wir davon, dass Gott Ehre zukommt. Ehre sei Gott in der Höhe, Anbetung. Das heißt, mit diesem Jesus finde ich nicht nur Frieden, nicht nur diese wahre Freude, sondern ich komme auch zu dem eigentlichen Grund meines Lebens. Ich bin dafür da, um Gott zu ehren. Und mein Leben soll eigentlich eine Botschaft sein, ich bin komplett Gott zu verdanken. Alles sei ihm gedankt. Und ihr Lieben, wir sehen dann, dass diese Hirten bei dieser Botschaft des Friedens, der Freude, in dieser Anbetung, dass sie nicht mehr halten können. Es hält sie nichts mehr. Was haben wir vorher gesagt? Die Schwingungen bringen in Bewegung. Gottes Reden führt zur Bewegung. Sie werden nicht mehr gehalten. Es zieht sie alles hin zur Krippe. Sie lassen die Schafe zurück und sie machen sich auf den Weg, um zu sehen, was ihnen angekündigt worden ist. Das, was wir hören, will uns um Sehen dienen. Die Worte Gottes finden Resonanz. Die Hirten werden in Bewegung gebracht. Ganz spannend übrigens, dass im Hebräischen das Wort für hören dasselbe ist wie für gehorchen. Wenn man im Hebräischen von hören redet, geht man gleichzeitig davon aus, dass das, was ich höre, ich auch tue. Ich habe erst gehört, wenn ich wirklich tue, was ich gehört habe. Und das ist Glaube. Dieses Hören setzt Glauben in Bewegung, aktiver Glaube. Sie reagieren und Weihnachten will dich und mich ganz neu herausfordern. Nicht nur zu hören, sondern das ernst zu nehmen und aktiv im Glauben dementsprechend zu handeln. Diese Botschaft setzt die in Bewegung und sie kommen hin zur Krippe. Sie sehen Jesus da liegen und dann ist ihnen das Geräusch von Ochs und Esel und das Wimmern des Kindes auch egal. Denn das, was sie da sehen, ist für sie die Botschaft, die gehört werden muss. Das Kind in der Krippe. Das ist die große Botschaft des Friedens und der Freude. Das ist enorm. Und dementsprechend, sie halten sich gar nicht lange auf, wenn wir Lukas 2 lesen, sie müssen gleich zurück und wir lesen dort, dass sie nicht gleich zu den Schafen zurückgehen, nicht wie der Alltag, wie vorher. Die sind unterwegs und sie können das nicht für sich behalten. Die haben eine unbändige Freude, die sich mitteilen muss. Die sagen, dieser Jesus, der gehört nicht nur uns. Der muss raus in die Welt. Deshalb wird die Botschaft, die sie gehört hatten vorher, jetzt durch sie hörbar gemacht. Sie müssen davon reden. Sie singen davon. Sie erzählen allen unterwegs, was sie da gesehen haben, ihr Lieben. Denn diese Botschaft gehört. Diese Botschaft gehört in dieser Welt. Das finde ich so klasse. Und sie können nicht an sich halten. Sie reden nicht nur anderen Menschen gegenüber von diesem Jesus, sondern was machen sie auch? Wir lesen dann dort. Und sie lobten Gott. Es ging alles zurück zu Gott. Diese Weihnachtsbotschaft, die bei ihnen angekommen war, die fand ihren Weg zurück dahin, wo sie herkam, zu Gott. Das ist Anbetung. Weihnachten will in mir nicht nur Frieden stiften, Glauben wecken, Freude schenken, sondern mich letztendlich in der Anbetung münden lassen. Und dementsprechend darf Maria das letzte Wort haben. Maria wird uns hier vorgestellt, behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ihr Lieben, das ist die letztendliche Einladung, dass wir wie Maria diese Botschaft zu Herzen nehmen, dass wir erlauben, dass diese Botschaft unsere Herzen bewegt, uns in Bewegung setzt. Denn das Problem dieser Welt ist das Problem unserer Herzen. Und deshalb will Jesus nicht nur irgendwie in die Welt gekommen sein. Er will seinen Platz finden in deinem und meinem Herzen. Das ist ganz neu, die Einladung dieses Weihnachtens. Und deshalb dürfen wir dementsprechend auch jetzt mit unserer Musik münden in der Anbetung, im Lobpreis und einfach dankbar zurückgeben an Gott, was wir von ihm empfangen haben. Und in dem Sinne wünsche ich uns allen von Herzen eine frohe und eine bedeutungsvolle Weihnachtszeit. Amen.